Fleischer und Glashaus heute mit einer reinen Hip-Hop-Folge. Wir machen Deutschrap endlich wieder real.
Und wir bringen ihn zurück auf die Karte. Viel Spaß.
Ich habe letztens eine Podcast-Folge aufgenommen, doch sie ist leider dann nicht rausgekommen, denn ich habe meine Meinung offen geäußert, was das Lektorat nicht gerade gefreut hat. Warum dann auch das Lektorat mit seiner ganzen Macht die Veröffentlichung meines Podcasts verhindert hat? Fick das Lektorat, fick den deutschen Staat, man wird hier zensiert, nur wenn man seine Meinung sagt. Fick das Lektorat, fick die Politik, weil sie uns so klein halten wollen wie ein Kolibri.
Kennt ihr dieses Spiel, wo man von rechts nach links swiped? Plus 2, minus 1. Ich hab's mir runtergeladen. Ich dachte, geil. Und was ist? Alles fake. Aber jetzt ist es wirklich da. Last War. Die Entwickler haben das echte Spiel draus gemacht. Aus diesen ganzen Fake-Werbungen. Oh, geil. Ein Helikopter. Schnell nach links. Nee, schnell nach rechts rüber. Oh, und das Monster kommt. Ah, scheiße. Mann, das macht so viel Spaß.
Das war Knossi.
Ja.
Schön.
Hab ich jetzt auch einen Deal mitgemacht. Mit Last War.
Schön, dass du es auch komplett auswendig kannst.
Man wird so damit zugebombt, aber es ist eine sehr gute Werbung, muss ich sagen. Sehr gute Werbung, wahrscheinlich auch ein gutes Spiel.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe das gar nicht so, wird mir gar nicht so oft angezeigt.
Echt?
Aber auf TikTok eher, ne?
TikTok, YouTube Shorts.
Ja, ich lese nur in der Bibel, im Koran ab und zu. Und in der Tora. Tora?
Ich glaube schon.
Ja.
Da gibt es gar keine Werbeplacements in der Bibel, ne?
Ja, wahrscheinlich nicht. Zumindest ist mir nicht aufgefallen. Wahrscheinlich Product Placement mäßig. Nicht dann am Ende wurde mir das so subtil untergejubelt irgendwie. Nicht gekennzeichnete Werbung für Brot.
Stimmt, und Oblaten. Wobei die Bibel ist mir jeden Dorn im Auge. Der Plagiatsjäger, der hat sich jetzt ja wieder diese Juristin davor geknüpft. Aber die sollte sich lieber mal die Bibel anschauen, weil die meines Erachtens weitestgehend von Fleischer und Glashaus abgeschrieben ist.
Ist es der Plagiatsjäger, der dann immer irgendwelche PolitikerInnen aufdeckt, dass die ihre Doktortitel
Genau, der.
Gefaked
der
haben.
Ist so jetzt diese SPD-Politikerin, die zum Verfassungs... Schutz, wie heißt es da? Verfassungsrichterin ernannt werden sollte. Und da gab es dann auch plötzlich auch irgendwelche hanebüchenden, scheinheiligen Plagiatsvorwürfe.
Ja. Okay, aber deswegen wurde sie dann nicht gewählt oder hatte das andere Gründe?
Naja, das hatte andere Gründe. Sie ist gegen Abtreibung oder beziehungsweise, nee, sie ist dafür, das Abtreibungsrecht zu legalisieren.
Ja, sie wird so als von den Rechten als linke Aktivistin bezeichnet, ne?
Weil sie sich dafür eingesetzt hat, beziehungsweise gesagt hätte, das müsste man prüfen, weil Abtreibung ist ja immer noch illegal. Da gibt es dann so Regeln, dass das toleriert wird innerhalb der ersten 12 Wochen, wenn man...
Kommunistin.
Kommunisten-Sau.
Fick das Lektorat.
Fick den deutschen Staat. Da haben wir es wieder.
Da haben wir es wieder, was wir hier bei uns im Jingle schon drin hatten heute. Jens Spahn, der Mann, der letzte Folge auf dem Cover gewesen, ne?
Aber jetzt schießt er sich noch weiter ins Abseits. Also, man fragt sich, wie lange er noch zu halten ist. Vielleicht ist es die letzte Folge, wo Jens Spahn noch im Amt ist. Nächste Woche setzen wir nämlich aus die große Fleisch- und Lasso Sommerpause. Eine Woche setzen wir aus. Danach kommen wir dann noch stärker zurück und dann womöglich ohne Jens Spahn in politischer Verantwortung.
Meinst du das? Mit dieser Richterin ist jetzt sein Todesurteil?
Also ich würde hoffen, dass die Kombination der Ereignisse ihn zum Verhängnis wird.
Ja, kann ich mir nicht. Ich glaube, der klebt an seinem Stuhl.
Ja, heutzutage kommt man irgendwie mit allem durch, zumindest wenn man rechts gepolt ist.
Ja, ich habe dazu eine Folge gehört heute von Lanz und Precht. Die haben so Rücktritte der deutschen Geschichte ein bisschen Revue passieren lassen, auch mit mit Fokus auf
Andrea Nahles.
Ja, deswegen ist die nochmal zurückgetreten, wegen schlechten Ergebnissen einfach, ne? Die hatte ja keinen Skandal
oder so. Aber Angela Merkel, großer Fan von Nahles, habe ich letztens gelesen im Interview. Merkel, im Nachhinein kommt sie jetzt raus, die ist einfach SPD. Sie war einfach trojanisches Pferd in der CDU, es wird immer offensichtlicher.
Ja, auf jeden Fall, Lanz und Precht haben dann nochmal hervorgehoben, sozusagen, dass Christian Wulff als Bundespräsident, dass das so der letzte große Rücktritt war, der dann ihrer Meinung nach dazu geführt hätte, dass Deutschland insgesamt dieses Zurücktreten quasi abgeschafft hätte, weil man da dann im Nachhinein gemerkt hat, so, es war vollkommen übertrieben, dass er deswegen zurückgetreten ist. Ja. Das war einfach nur Panikmache.
Schöne Grüße an Krischi.
Schöne Grüße.
Vielleicht wird er seine Bettina noch ein viertes Mal heiraten. Ja, wahrscheinlich. Das war so ein Hype damals, da ist man ein bisschen vorschnell zurückgetreten. Bei zu Gutenberg war es wahrscheinlich noch gerechtfertigt. Günter Krause, auch absolute Legende, Verkehrsminister. Ahnst du ihn? Da gibt es immer so Spiegel-TV-Berichte von seiner Insolvenz.
Der im Dschungelcamp war.
Ja, genau, der war auch im Dschungelcamp. Jetzt ist er im Knast, glaube ich, oder so.
Der war DDR. Der war aus Deutschland, aber hat die Wiedervereinigung irgendwie mitverhandelt. Aber aus Deutschland.
Er war aus Ostdeutschland, aus der DDR, war aber aus der Ost-CDU, glaube ich.
Okay.
Und deswegen war er da qualifiziert mit Schäuble gemeinsam, da diesen Wisch zu unterschreiben.
Und das wurde auch in der Folge thematisiert, er hat seine Putzfrau vom Arbeitsamt bezahlen lassen oder so.
Mhm. Ja, der hat ganz viele dubiose Sachen gemacht. Und später hat er dann immer irgendwo Häuser angemietet mit Krediten und das dann alles nicht abbezahlt und mit irgendwelchen dubiosen Wertpapieren, die er angeblich hatte, dann gerechtfertigt, dass er eigentlich das Geld hat, aber hatte er alles gar nicht. So. Gibt es ganz spannende Geschichten bei Spiegel TV. Günter Krause, schöne Grüße auch an dich.
Wo wir bei Lanz und Precht sind, ich hatte auch einen interessanten Podcast, bin ich bei Spotify rüber gestolpert. Zumindest das Konzept war irgendwie interessant. Der Podcast an sich dann, glaube ich, weniger. Der heißt Richard, wo erreiche ich dich? Das ist eine Anspielung auf die Frage, die ja Markus Lanz immer bei Lanz und Precht an Richard David Precht stellt. Richard, wo erreiche ich dich? Meistens ist es die Kemenate,
wo das Richard ist hängt. Kemenate.
Das ist, ich habe es dann auch gegoogelt, das ist irgendwie so ein alter Begriff für Kaminzimmer, aber irgendwie nennt Richard David Precht sein Arbeitszimmer so. Okay. So ein bisschen der Running Gag von denen. Und Richard, wo erreiche ich dich? Ist ein Podcast, der erscheint immer zu jeder Lanz und Precht Folge und eigentlich war das Konzept, die zusammenzufassen, aber scheinbar haben sie dann, ich habe in die aktuellste Folge mal reingehört, scheinbar haben die es mittlerweile so geändert, dass sie das jetzt immer auch noch extra kommentieren. So quasi Fanfiction.
Okay, interessant.
Und es hat 2.100 Bewertungen auf Spotify.
Fast so wie Fleischer und Glashaus.
Ja, es ist tatsächlich der einzige Podcast, der aber noch schlechter bewertet ist als Fleischer und Glashaus, hat, glaube ich, nur so 3,1 von 5
Points. Ja, wir sind abgesagt, wir sind bei 4,5 nur noch. Wir waren bei 4,8 lange. Also, wenn es euch gefällt, dann schaut gerne mal bei Spotify rein und klickt eine positive Bewertung. 4,6 ist jetzt der Durchschnitt bei 250.000 abgegebenen Bewertungen.
Ja, das ist runtergegangen ein bisschen durch unser großes Special zum Thema Clownswelt.
Ja, stimmt. Da sind dann die ganzen rechten Trolle, haben sich dann bei uns reingewählt und Bot-Attacken gestartet.
Und haben da wirklich die 3 Bots gekauft, die uns runtergeratet haben.
Ja.
Nur weil du gefordert hast, dass Jan Böhmermann mal Clownswelts Webcam einhacken sollte und da die Wix-Videos von ihm veröffentlichen.
Das ist zu weit gegangen.
Es war eigentlich eine ehrenhafte Forderung.
Ja, stimmt.
Wie ein Ritter. So ein bisschen so die Kategorie an Ehrenhaftigkeit.
Danke. Das weiß ich zu schätzen, gerade von dir. Hast du mitbekommen, du warst ja in Düsseldorf auf der auf der Trading-Card-Messe. Vielleicht warst du nicht so aktiv die Formel 1 verfolgt, ne?
Mhm.
Aber es war ein spektakuläres Rennen in Silverstone. Vielleicht das spektakulärste Formel 1-Rennen seit vielen Jahren. Und unser deutscher Vertreter Nico Hülkenberg hat nach 17 Jahren Formel 1-Karriere seine erste Podestplatzierung.
17 Jahre ist er dabei?
Ja.
Crazy.
Hat seine erste Podestplatzierung errungen mit einem Husarenritt. Ich muss wirklich sagen, eine der spektakulärsten Leistungen überhaupt. Vom 19. Platz gestartet, vorletzter Platz in einer Regenschlacht von Silverstone. Sich Platz für Platz nach vorne gearbeitet im völlig unterlegenen Sauber. Und am Ende auf den Schlussrunden gegen Lewis Hamilton im Ferrari verteidigt. Und den dritten Rang eingefahren. Für Sauber das erste Podium seit 2012. Für Hülkenberg das erste in seiner Karriere. Es war wirklich spektakulär. Max Verstappen hat sich gedreht, auf Position 2 liegend. Ist natürlich der Vorteil gewesen, dass sehr anspruchsvolle Bedingungen, Regenrennen, viele Unfälle, viele Dreher und so dabei. Und da konnte er einfach mit einer fehlerfreien Fahrt, konnte er viele hinter sich lassen.
Ja, aber von 19 auf 3 ist schon crazy.
Ja, richtig krass.
Das ist auch sehr ungewöhnlich, oder?
Ja, Verstappen hat solche Sachen, als in den Jahren, wo der Red Bull so überlegen war, so vor 2 Jahren oder so, hat er auch mal irgendwie eine Strafe bekommen, ist von 20 auf 1 gefahren oder so, aber einfach, weil er so überlegen war. Aber mit dem unterlegenen Auto von 19 auf 3, das ist schon eine Ansage.
Und Nico Hülkenberg, hat er jetzt Ambitionen, wird er weiter dranbleiben, was sagst du?
Er wird dranbleiben. Er ist halt schon 37, ne? Aber Hamilton fährt auch noch mit 40, Alonso ist 43. Aber ich glaube, bei Hülkenberg kann schon noch was gehen.
Aber Hamilton reißt nichts mehr gerade, oder?
Nee. Jetzt ist er Vierter geworden. Ich glaube, es war seine beste Platzierung im Ferrari.
Weil Silverstone ist auch irgendwie
seine Heimstrecke eigentlich.
Ja.
Aber es fahren ja viele Briten. Mittlerweile ist Silverstone von allen eigentlich die Heimstrecke.
Okay. Ja, wie siehst du die Entwicklung allgemein in der Formel 1? Ist es positiv?
Ja, ist super. Macht Spaß, sich das anzugucken. Der Piastri und Norris, die beiden McLaren-Piloten, sind sehr überlegen, weil sie mit Abstand das beste Auto haben. Einer von den beiden wird Weltmeister, aber zumindest zwei, die dann jetzt kämpfen quasi um den Titel. Verstappen hat ein super schlechtes Auto, aber er ist einfach der beste Fahrer, deswegen kann er auch ab und zu noch Siege erringen. Und nächstes Jahr kommt die große Regelrevolution, da gibt es dann neue, größere Elektroanteile, die Motoren haben müssen und alles wird ein bisschen umweltfreundlicher und so. Und dann werden die Karten nochmal neu gemischt. Cadillac kommt neu dazu, Audi kommt neu dazu.
Echt?
Also es wird, glaube ich, es ist schon sehr spannend, was da passiert.
Cadillac, das ist ja wild.
Ja.
Und wieso hat jetzt Red Bull, hatte letzte Saison das beste Auto und jetzt das schlechteste?
Letzte Saison war eigentlich der McLaren auch schon am besten.
Ja.
Also es war so, über die Saison mit den Updates wurde der McLaren immer besser und am Ende hatte dann quasi Max Verstappen nur seinen Vorsprung vom Anfang der Saison über die Ziellinie gerettet sozusagen.
Mhm.
Das waren so die 2-3 Jahre davor, wo der Red Bull sehr schnell war. Aber viele gute, der Spitzeningenieur Adrian Newey, ich glaube, der ist bei Aston Martin, viele gute Leute wurden abgeworben. Dann gab es diesen großen Skandal um den Christian Horner,
ja,
den Teamchef, der jetzt zurückgetreten ist.
Gefeuert.
Gefeuert wurde diese Woche. Dieter Mateschitz ist gestorben, glaube ich, vor 2 Jahren. Das wird auch irgendwie da so mit in Verbindung gebracht, dass es seitdem irgendwie bergab gegangen ist mit dem Red Bull Formel 1 Team.
Ach so, der war da so investiert selber persönlich drin.
Ja, der war scheinbar sehr investiert. Und dann, nachdem er tot war, hatte halt Horner quasi komplette Macht alleine.
Ja.
Und dann ging es eigentlich bergab.
Ach, okay.
Ja.
Ja, ich habe das auch so nebenbei mitbekommen, immer die Headlines gelesen, dass der Christian Horner jetzt gefeuert wurde. Und eine Sache fand ich da nämlich ganz interessant, dass Ralf Schumacher als RTL-Experte...
Ein Sky-Experte, ne?
Sky-Experte, okay. RTL überträgt es gar nicht mehr, oder was? Oder doch?
Die übertragen es auch teilweise und Sky kauft ja jetzt RTL, ne?
Stimmt, okay.
Nee, andersrum, RTL kauft
andersrum. Ja, auf jeden Fall hat Ralf Schumacher wohl so eine kleine Fehde mit dem Christian Horner generell, die mögen sich nicht. Und Ralf Schumacher hat ihn dann sehr kritisiert irgendwie, da seine Leistung von dem Horner. Und ich fand das irgendwie so ein bisschen verwunderlich, weil der Horner ist 20 Jahre in diesem, war Teamchef, 20 Jahre, etliche Weltmeistertitel mit verschiedenen Fahrern.
Ja.
Vom Vettel, Verstappen, ich weiß nicht, ob noch jemand dabei war, aber auf jeden Fall mit denen alleine schon mehrere WM-Titel. Und im Profisport so lange Jahre auf dem Posten zu bleiben, ist ja schon eigentlich an sich krass. Also nach 20 Jahren ist
Ja,
es
auf jeden
eigentlich
Fall.
kann man das nicht wirklich als Niederlage werten, ne? Auch wenn er jetzt wegen ausbleibender Leistung geht, scheinbar, ist es schon der sportliche Erfolg,
Ja, auf
oder
jeden
kann
Fall. Und
ihm
der hat
keiner
ganz
nehmen.
krasse Sachen erreicht. Aber ich finde, Ralf hat das auch eigentlich eingeordnet.
Ja.
Er hat auch gesagt, ja, ohne Frage, der hat große Erfolge erzielt mit Red Bull und das quasi eigentlich auch zu dem Erfolgsteam gemacht, was es dann war. Aber
Ja.
die letzten 2, 3 Jahre ist ihm da irgendwie so ein bisschen das Geschick abhanden gekommen. Auch bei den Fahrern, ne? Die haben immer Verstappen. Dann haben sie den zweiten Fahrer, haben sie jetzt in dieser Saison schon zweimal ausgetauscht. Letzte Saison war Perez, hat nichts gerissen. Dann war Ricciardo nichts gerissen. Also die haben auch schon Fehler gemacht da.
Ja, und er hatte ja diesen Skandal, dass er irgendwie eine Mitarbeiterin belästigt hat, mehr oder weniger.
Ja,
Das
genau.
war,
Aber den hat er ja noch überstanden,
den
kurioserweise.
hat er überstanden, ja, und jetzt nur wegen sportlicher Leistung wird er gedroppt.
Ja.
Ja, er ist aber ein bisschen auch Opfer des Anspruchs, den er selber geschaffen hat. Ist so ein bisschen wie wenn man Bayern München erschafft und man setzt sich selber. Ist es selber irgendwie klar, man holt sich jedes Jahr den Titel. Wenn man den Titel nicht holt, ist es eine Enttäuschung. Und wenn man dann einmal den Titel nicht holt,
Ja, das stimmt.
dann wird man. Einmal hat er ihn echt jetzt nicht geholt, ne? Letztes Jahr hat er ihn noch geholt.
Ja, und die Saison läuft ja noch, aber jetzt sind die sind schon so abgeschlagen, dass sie das nicht mehr holen können. Und Verstappen, vielleicht ist es auch eine Maßnahme, Verstappen zu halten, weil er, da gibt es ja Gerüchte, dass er zu Mercedes geht.
Ja.
Und
Ist nicht bestätigt.
nee, ist nicht bestätigt. Er hat ja noch einen Red Bull-Vertrag. Es gibt irgendwelche Klauseln da drin, dass er, wenn das Auto zu schlecht ist oder wenn er irgendwelche Platzierungen nicht mehr erreicht, dass er dann gehen kann, quasi, dass der Vertrag nicht mehr gilt. Und er war mit Horner ja auch nicht so besonders gut, glaube ich, weil er ja mit dem alten Dude Helmut Marko, so der Ziehvater von Max Verstappen, der ist so die Nummer 2 im Red Bull-Kosmos
Okay.
und der ist aber schon Mitte 80 oder so ein ganz
Ja.
alter Dude, eigentlich ganz sympathisch. Und der war immer im Clinch mit Horner über die letzten Jahre.
Okay.
Und der ist aber absolut gehört zu der Verstappen-Gang. Also vielleicht
Okay.
ist das auch ein Grund dafür, dass der gehen musste.
Und der hat sich auch gehalten bei Red Bull.
Ja, genau. Der sagt jetzt, nämlich hat schon zuletzt immer gesagt, dass Vettel vielleicht, wenn er dann irgendwann mal abtritt, Helmut Marko, dass dann Vettel sein Lieblingsnachfolger wäre.
Bei Red Bull in der.
In seiner Position.
Ja.
Ja, mal gucken, vielleicht kommt Vettel jetzt schon früher. Jetzt haben sie erstmal den Menzies, heißt er, aus dem zweiten Team von den Racing Bulls befördert auf die Position von Christian Horner.
Gab es nicht auch irgendwelche Gerüchte, dass Vettel wieder als Fahrer anfängt?
Gab es immer mal wieder, aber das ist dann nie zustande gekommen.
Wie alt ist der?
Anfang 40? Ich glaube, jünger als Alonso, vielleicht 41, 42. Aber es ist jetzt auch. Bei Schumacher hat es ja auch nicht funktioniert, als er im hohen Alter dann nochmal zurückgekommen ist.
Hat er
Ja.
nicht? Bei Mercedes war er dann nochmal. Hat er da nicht noch einen Titel geholt?
Nee, nichts mehr gerissen.
Nee, schade.
Ja. Schöne Grüße an Michi Schumacher.
Eine andere Werbeikone neben Ralf Schumacher ist ja Jürgen Klopp, ne?
Ja, auch
Werbe,
bei Red Bull.
auch bei Red Bull, stimmt, sogar auch bei Red Bull, eigentlich bei jeder Firma, die man sich
Ja.
vorstellen kann. Also der hat ja schon Werbung gemacht für Opel, Deutsche Vermögensberatung, Warsteiner, Mediamarkt.
Früher hatte er doch auch immer so eine Kappe auf mit Werbung.
Aber vielleicht Deutsche Vermögensberatung?
Könnte sein, das macht auf jeden Fall Joey Kelly.
Auf jeden Fall alles Mögliche hat er schon gemacht. Und ich war ja vor einigen Wochen in den USA. Und da habe ich einmal Fernsehen geguckt. So im Hotel hatte ich das nebenbei laufen. Und auch Werbung. Ich finde ja, Werbung in Amerika ist immer was ganz Spezielles. Weil da ganz viel Medikamentenwerbung läuft. Und dieses Mal ist mir aufgefallen, diese Medikamentenwerbung läuft. Und dann zum Beispiel 30 Sekunden und dann kommen nochmal 30 Sekunden, nochmal genauso lang wie die Werbung ungefähr, so Warnhinweise, wann man es nicht nehmen darf, worauf man achten muss, um sich da auf jeden Fall abzusichern. Aber nicht für Medikamenten, sondern für die Werbung für Trivago, so eine Reisesuchmaschine habe ich gesehen.
Ja.
Und wer taucht auf in der Werbung? Jürgen Klopp.
Echt jetzt?
Einfach in den USA ist Jürgen Klopp auch in der Fernsehwerbung zu sehen,
No way.
was ja überhaupt keinen Sinn ergibt, weil er ist ja
Er ist dann ja quasi da nur noch eigentlich ein Schauspieler, also so ein
sonst
normaler
ein
Schauspieler.
Werbedarsteller einfach.
Ja.
Ich habe das jetzt auch, ich hätte es schon wieder vergessen, aber dann ist mir auf Instagram, habe ich irgendeinen Kommentar gelesen bei Jürgen Klopp, das ist der Trivago-Guy unter ihm, weil. Aber ich fand es auch schon so faszinierend, dass er da war.
Witzig.
Ja, wäre so, in Deutschland läuft so eine Werbung mit dem indischen Cricket-Coach oder so, ist
Ja.
so, das war cool, dass ihr
Ja,
den
stimmt.
eingeflogen habt. Das hätte auch irgendein anderer Typ halt sein können.
Witzig.
Aber Jürgen Klopp ist dabei.
Gibt jetzt eine gute TV-Kampagne mit Bill Kaulitz für Katjes. Hast du es gesehen?
Nee.
Er liegt in der Badewanne, ich glaube angelehnt an so einen Heidi Klum Werbung, die es mal gab mit Katjes. Bill Kaulitz liegt nackt in der Badewanne, so langen Fingernägeln, lackierten Fingernägeln, räkelt sich da so und komplett alles in so einer ganz grellen, pink-bunten Optik. Und
Ja.
es sind so Rainbow Katjes, vielleicht auch in dem ganzen Setting von Pride Month. Und er erzählt da, snackt da seine Katjes und macht so ein bisschen so seine Beauty-Session. Und zwischen seinen 10 Nägeln hat er auch überall diese Katjes und so. Jede Körperöffnung ist voll mit Katjes, mehr oder weniger. Fand ich sehr gut.
Ja.
Schöne Grüße an Bill Kaulitz, ich mag den eh gerne. Super sympathischer Kerl, finde ich.
Ja, ich finde die auch sehr sympathisch und unterhaltsam, die beiden Brüder und Bill Kaulitz auch als Einzelperson.
Ja.
Hast du dir MC Renés Kritik zum Splash Festival durchgelesen?
Du hast mir das geschickt und ich habe es mir dann angeschaut. Die Tonalität ist ja so, dass Hip-Hop ist tot, Hip-Hop ist dead, ist so der Song, den er dem Ganzen zugrunde gelegt hat von Nas.
Ja.
Und er sagt, es sei alles nur noch Autotune und auf 15 Sekunden Memes ausgelegt und es gäbe keinen richtigen Rap mehr. So. Und das ist quasi so der Konsens.
Keine Skills.
Keine Skills. Und er hat das insbesondere im Zusammenhang mit dem Splash Festival eingeordnet, was ja das größte Musikfestival der Musikrichtung Rap in Deutschland ist, in Ferropolis.
Und MC René ist ein Oldschool-Rapper.
Ja, so ein Oldschool-Rapper Anfang der 2000er war der schon oldschool, könnte man
Ja,
meinen.
irgendwie war der immer schon so ein bisschen oldschool.
Ja.
Auch angeblich ein guter Freestyler, was ich.
Ich glaube, er ist halt einfach der Erste, der je gefreestylt hat.
Ja, oder
1825.
er hat irgendwann mal angefangen zu erzählen, er wäre der Erste.
Ja, aber ich glaube, er ist da auch nicht so gut drin. Ich habe mir diese Kritik durchgelesen und meine Meinung ist, dass es weitestgehend falsch ist. Also, was daran in der Beobachtung richtig ist, ist, dass schon mehr live Autotune, nicht Autotune, sondern Playback läuft.
Ja.
Das sieht man immer mehr bei Konzerten und auf Festivals wird es nicht anders sein.
Und Autotune auch natürlich.
Genau, das geht ja Hand in Hand. Die
Ja.
Leute machen mehr Musik mit Autotune. Autotune ist entweder live schwierig umzusetzen, es geht, also es gibt auch Leute, die Autotune live gut machen können, aber es ist, glaube ich, wesentlich anspruchsvoller, als wenn du halt kein Autotune machst und kann schnell schrecklich klingen und dann sagen die Leute lieber, hey, die wollen eh nur rumjumpen und Moshpits machen, dann lasse ich einfach das Playback laufen und rap da oben drauf. So, das ist so ein bisschen der Zeitgeist. Aber es gibt ja immer noch mindestens genauso viele Künstler und Künstlerinnen, die ihre Sachen live rappen, die auf Technik achten, die zusammenhängende 16er schreiben und Hooks machen. Und auch diese, ich habe danach mal mir das Splash-Lineup angeguckt, auch genau diese Leute treten auch auf dem Splash auf. Da war Doechii Headlinerin, Big Star Plug hat gespielt, einer der krassesten überhaupt. Zieht's euch rein, wenn ihr das noch nicht ausgecheckt habt. Epsilon hat da gespielt, Bad Moms J hat gespielt Und so, also man kann sich da ja auch Leute anhören, die rappen und die kein Playback machen.
Aber bei Batman's J zum Beispiel, dann wäre wieder wahrscheinlich der Knackpunkt, dass sie ja nicht selber schreibt.
Ach, das war auch ein Kritikpunkt von ihm.
Ich weiß gar nicht, ob er das jetzt speziell gesagt hat, aber...
Also ich glaube, man
ist ja so ein Real Keeper-Ding.
Das verschwimmt natürlich.
Also sie schreibt auch selber, aber sie schreibt nicht alleine.
Ja, ja, aber das gab es ja auch schon vor 15 Jahren, als er das Splash wahrscheinlich noch cool fand.
Der erste Hip-Hop-Song, Rapper's Delight, war auch eine Pops, eine ins, also die erste Rap-Hip-Hop-Single war ja auch eine gestagte Pop-Single, einfach von einer quasi gecasteten Band.
Rapper's Delight?
Von der Sugar Hill Gang.
Kann ich nicht, glaube
ich. Was ist der Hip-Hop? Und es gibt auch zum Beispiel einen Sprüher, Blade, ein Trainwriter aus New York, auch so aus den 70er, 80er Jahren. Und der hat von Anfang an Hip-Hop gehatet, weil er hat gesagt, dass die Hip-Hop-Kultur, diese Kombination aus Rap, Graffiti und Breakdance und DJing, dass das von Anfang an so ein konstruiertes kapitalistisches Konstrukt ist, weil diese einzelnen
Teildisziplinen so.
Ja, weil die einzelnen Teildisziplinen eigentlich nichts miteinander zu tun haben und nur so aus kommerziellen Gründen quasi verbunden wurden miteinander.
Ja, ist auch irgendwie naheliegend, ne?
Ja,
deswegen. Ich meine, das ist wie wenn man sagen würde, jetzt ja die Techno-Szene besteht aus Techno-Musik, Einradfahren und, weiß ich nicht, Batik-T-Shirts basteln. Das wäre auch ähnlich konstruiert.
Ja, das stimmt. Deswegen kann man natürlich, ist diese ganze Real Keeper-Debatte so von Anfang an, diese ganzen Hip-Hop-Werte und so, es ist ein bisschen ein Totschlagargument, aber ist an sich schon mal grundsätzlich schon irgendwie Quatsch. Allerdings kann man natürlich schon sagen, dass sich dann so über die Jahre, gerade als es noch eine Subkultur war, die eher am Rande der Gesellschaft stattgefunden hat, wo es halt noch nicht Mainstream war, dass das schon hohen Stellenwert auf Texte und auf Reime gelegt wurde.
Aber ist das zum Beispiel jetzt dieses ersten zwei Sio-Singles von seinem Album?
Ja.
Also nichts geht, was so Aufrufzahlen bei YouTube angeht, ist das doch das Krasseste, was es im Moment überhaupt gibt in Deutschland.
Ja.
Und das sind einfach beide Songs, 3 16er, Battle Rap, Fünffach-Reim-Massaker, so.
Mhm.
Das ist doch absolut eine klassische Oldschool-Rap-Disziplin, in der er sich da schlägt.
Und auch, wie du schon sagst, Doji auf dem Splash, ey, die rappt halt jeden unter den Tisch so. Also der hat einfach so krasse Skills.
Hat er auch als Ausnahme genannt, ne?
Ja.
Aber er meint, die Gäste, die Leute, die da sind, die müssen Doji erstmal googeln und wissen nicht, was es ist. I don't know, ich war halt nicht da, ne? War er selber vor Ort? I don't know.
Nee, er war nicht vor Ort.
Aber wenn man jetzt so die Headliner, erster Tag, Doji, Ken Carlson, kenne ich, Schoolboy Q rappt.
Rappt auch richtig, also das ist auch wirklich alles andere als Popmusik, Schoolboy Q macht.
Ja, Big Star Plug rappt, UFO 361, der macht natürlich Autotune-Sachen mit eher flachen Texten, aber hat irgendwie auch seine Daseinsberechtigung. Ja. Young Thug rappt, so Barney Mako. Mako kann auch rappen, so. Das ist natürlich schon ein bisschen diese New Generation.
Mhm.
Auch Chiago zum Beispiel, es gibt ja auch. Da gibt es bestimmt Leute, die ich wahrscheinlich alle von dem Line-Up, die ich nicht kenne, sind dann eher so trashige Meme-Rap-Leute, die es gar nicht so in meiner Bubble stattfinden. Aber so ein Chiago ist ja auch, oder auch Iki Mel, sind ja auch irgendwie Meme-TikTok-Rapper ein Stück weit.
Ja, voll.
Iki Mel haben wir auch live gesehen als Voreact bei dem
Nenasmus-Konzert.
Und die hat auch Playback-Rap, und das war jetzt auch nicht gut unbedingt. Aber sie hat trotzdem Texte, die ihre Daseinsberechtigung haben und irgendwie Rap sind, dadurch, aber dass sie asozial und provokant sind.
Habe ich das auch nicht so richtig raushören können, aber sie hat da wirklich so eine Mini-Playback-Show gemacht, oder? Deiner Meinung nach? Also sie hat wirklich nur die Lippen bewegt und gar nicht gerappt.
Vielleicht hat sie gerappt und das Mic aus, weiß ich nicht.
Ja.
Oder einfach komplett drauf gerappt, aber es lief auf jeden Fall Full-Playback.
Mhm. Ja. Das ist übrigens auch, habe ich gehört, auch bei anderen Festivals sogar, wo die mit Instrumenten spielen, ist das auch total üblich mittlerweile.
Echt?
Dass die gar nicht mehr die Gitarre selber spielen. Dass das auch vom Band läuft.
Krass.
Und irgendwie, ja, es ist, macht es ja auch Sinn auf der einen Seite, so, weil man da halt einfach die Sicherheit hat. So, man kann entweder sagen, okay, man hat hier eine Riesenshow vor 100.000 Leuten und man riskiert, dass da die Person an dem Instrument sich mal verspielt und dass es scheiße klingt. Oder man sagt, ja, 99% der Leute kriegen es eh nicht mit. Man lässt einfach das Audio durchlaufen und ist auf Nummer sicher.
Ja, aber ich meine, wenn man Profimusiker ist oder Musikerin, dann sollte man ja auch den Anspruch haben, dass man das hinbekommt, live das zu machen.
Ja, das könnte man meinen.
Also ich persönlich finde live, also zumindest wenn, weiß nicht, Live-Gesang und Live-Rap ist schon absolut essentiell dafür, eine geile Live-Show hinzulegen. Also ich finde auch Playback-Auftritte scheiße. Aber ich würde nicht sagen, dass das so krass Überhand nimmt, dass man sich nichts anderes mehr angucken kann.
Ja, es gibt ja alle, also man kann ja noch zu diesen Konzerten gehen. Also ich bin mir sicher, dass hier in Hamburg am Wochenende, dass man da jedes Wochenende irgendeine kleine Rap-Show in der Hebebühne oder im Logo.
Oder auch eine große Rap-Show wirst du auch sehen
Ja.
können. Jetzt gerade hatte ich gesehen, war es auch schon vielleicht 2, 3 Monate her, Capital Bra hat so Deutschland-Tour gespielt.
Ja.
Und ich habe so diese TikToks gesehen, wo er dann so mit richtig Energie auf der Bühne war und hat diese ganzen alten Capital Bra-Banger, alt in Anführungszeichen, die sind
Ja.
vielleicht 7, 8 Jahre alt, so, aber so seine Classics aus der Zeit, wo jeder Song auf Platz 1 gegangen ist, das ist auch einfach eine geile Rap-Show gewesen, so, zumindest auch in den Ausschnitten, die ich gesehen habe. Also da gibt es schon Möglichkeiten, sich gute Rap-Musik anzuschauen.
Ja, aber der würde wahrscheinlich auch für MC René nicht in diesen realen Topf passen.
Ja, naja, kommt drauf an. Also wenn seine Definition in seinem Text ist ja irgendwie Autotune, Playbacks, 15 Sekunden Memes, Songs bestehen nur aus Hooks und haben keine Strophen.
Ja.
Das ist ja schon eine sehr kleine. Auf wen ist das überhaupt anwendbar? Selbst so 1999 machen doch Strophen mit ab und zu mal einer witzigen Zeile dabei und so. Das ist natürlich sehr melodiös und sehr leichte Sommermusik irgendwie, aber
Ja.
keine Ahnung.
Könnte meinen, das hätte MC René auch gerne gemacht, wenn er es
Könnte,
könnte.
ja, wahrscheinlich.
Ja. Ich fand ganz lustig, Roos hat auch auf seinen diesen Text reagiert in seiner Story ziemlich gehässig, sag ich mal. Also er konnte da MC René überhaupt nichts abgewinnen. Manche
Ja.
sind da ja wenigstens konstruktiv irgendwie, ja, ich sehe es anders, aber guck doch mal hier, das Splash und so weiter. Aber Roos hat ihn da komplett für gehatet und gesagt, hier, du hast einfach nichts mehr mit Rap zu tun, du warst damals schon scheiße und so. Und er hat dann einen Ausschnitt von MC René, einen alten, rausgesucht, wo MC René bei Oliver Pocher in irgendeiner Show zu Gast war und die beiden zusammen irgendwie, ich glaube, Busta Rhymes interviewt haben. Und beide hatten so das gleiche, so ein bisschen so ein RDG-mäßiges Outfit an mit so einer Badekappe. Und
Okay.
dann hat MC René auch so diese klassischen, yo, komm, wir gehen da jetzt mal rein und checken ab, was der dope Shit so, was da so abgeht.
Ja.
Und das war natürlich, ja,
Richtiger Hip-Hop war das.
bisschen entlarvend für den Hater. MC René. Ja, ich finde auch dann zum Beispiel PA Sports hat da auch ein längeres Statement zugeschrieben, bei dem so zwei Sachen bemerkenswert war. Einmal hat er gesagt, ja, diese ganze Diversity-Hip-Hop-Geschichte, die nur aus 95% nur aus Frauen besteht, die sich ihre Texte schreiben lassen. Das war so ein Ausschnitt. Dann hat so einer vom Splash, DJ Ron, hat geschrieben, sorry, aber das ist sexistisch, einfach allen Frauen das zu unterstellen. Es
Ja.
gibt genauso Frauen, die ihre Texte selber schreiben und genauso Männer, die ihre Texte geschrieben bekommen. Und dann hat PA Sports so gesagt, ja, dass mir das unter jeder, der mich kennt, weiß, ich habe mit Sexismus nichts zu tun und überhaupt da dem jetzt so eine politische Dimension zu geben, so ist er ausgewichen, was natürlich auch vollkommener Quatsch ist, weil er hat ja, ist ja diese politische Dimension, hat er überhaupt erst begonnen
Ja,
damit.
stimmt.
Aber
Vor allen Dingen, wenn er sagt 95%, was ist das denn für ein Quatsch?
totaler Quatsch. Und er hat auch gesagt, irgendwas mit Samy Deluxe hat er, klar, die rappen jetzt nicht alle wie Samy Deluxe. Da dachte ich auch, ja, okay, aber niemand rappt wie Samy Deluxe. Also ich bei meinem ersten oder zweiten Splash war Samy Deluxe auf der Bühne mit einer Band, Big Band, und hat dazu gerappt. Und also das, wer kann das denn? Das kann, wer kann denn neben einer Big Band rappen und als Instrument funktionieren und diese Präsenz haben? Das hat, also das sind einfach so Skills. Es kann
der
MC
beste
René
Live,
nicht.
Der krasseste Live-Rapper.
MC René kann das nicht, OG Kimo kann das nicht, nicht mal Savage kann das, auch wenn er auch krass ist live. Und auch, aber das ist einfach so ein Jahrhunderttalent, was das angeht.
Ja.
Und dann hat er auch seine 100 Bars da gerappt auf dem Splash, das er ja öfters gemacht hat live. Das, das geht halt einfach nicht immer so. Und man kann ja immer wieder, könnte theoretisch immer wieder Sammy buchen, aber es ist dann halt langweilig.
Ja, ja, macht man ja auch oft genug. Die würden ja auch jetzt noch, wenn Sammy ein neues Album macht, würden sie, würde Sammy immer noch Mainstage spielen da.
Ja, wahrscheinlich nicht mehr als letztes.
Nee, okay, aber...
Ja, da hat KIZ und KIZ ist auch, war auch Headliner auf dem Splash und die sind auch...
Rap.
Rap, also kommt, da geht's zu, auch zu, genauso um die Texte wie um die catchy Hooks.
Ja, echt so, Mann. Also... Weiß ich nicht, MC René, du warst da irgendwie ein bisschen auf Abwägen mit deinem Gelaber.
Aber erstmal wieder in die ins Gespräch konnte er sich bringen.
Auch zum Beispiel dieser Bones Posse Track war doch auch ein mega Hype-Ding.
Oh, Todes-Hip-Hop.
Richtig Rap einfach.
Ja, das passiert auch immer wieder. Und ich meine, es gab jetzt, es, wie lange gab es nicht mehr so einen Posse Track? Was war das Letzte, was kam? Wahrscheinlich so ein Halt die Fresse All-Stars oder... Sido 30F18, das gab es ja auch ein paar Jahre nicht. Und jetzt gibt es das einfach wieder. Und das ist ja jetzt auch nicht unbedingt, dass man sagt, jetzt Revival und Rap is back, auch durch SEO, der jetzt wieder da ist. Das ist einfach immer da. So. Es gibt das einfach und mal kommen gute Sachen und mal kommen schlechte Sachen.
Ja, Mann. Auch politisch, es gibt total viel. Zum Beispiel diese Upsilon, mega erfolgreich, macht ja derbe politische Texte. Louvre macht politische Texte.
Toyte Records,
dieser Star, gibt ja viele.
KIZ. Also stimmt. Von wirklich Underground bis komplett Mainstream, einfach überall was vertreten.
Ja, Mann, das ey, OG Kimo, dann gibt's krassen Gangster-Rap wie Kolja Goldstein und sowas. Das gibt's alles noch, auch noch sehr erfolgreich so.
Ja. Gibt's einen MC René? 2025-Version von MC René? Wahrscheinlich irgendwelche von diesen Don't Let the Label Label You oder so, irgendeiner von denen.
Ja, am stimmt. Ehesten. Das könnte sein.
Gibt's auch noch.
Aber das ist so ein Ding, diese Live-Battle-Sache, das kackt jetzt komplett ab scheinbar gerade, ne? Als Top-Tier-Takeover habe ich den Channel mal gecheckt, da kommt fast gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob die noch Events machen.
Ja, aber dieser Tierstar, der hat sich, glaube ich, zerstritten schon wieder mit dem, mit seinem Co-Host.
Ja, aber ich meine auch, egal wer das veranstaltet, dann gibt es ja so ein anderes, eine andere Liga jetzt noch.
Ja.
Und ich habe diese...
Aber Don't let the Label Label You, gibt's das noch?
Habe ich auch ewig nichts mehr gesehen. Und ich habe
doch, diese, da gab es doch gerade von dem einen,
ja,
YouTube, der eigentlich YouTuber war.
Der war krass, ja, ja. Der war krass.
Das war sehr krass.
Eine der besten Leistungen eigentlich überhaupt jemals auf so einer Battle-Rap-Bühne.
Ja.
Von so einem YouTube-Dude.
Der wahrscheinlich, wenn man jetzt YouTube-Dude, würde er auch sagen... bin kein, nur weil ich mal früher YouTube gemacht habe und dadurch erfolgreich bin, bin ich kein YouTube-Dude.
Ja, jetzt vereinfacht gesagt.
Gibt's auch manchmal die, die sich dann beschweren.
Ja, ja,
ich werde dafür immer ein YouTube-Dude bleiben. Finn Kliman, das geht auch an dich.
Ja, stimmt. Aber ich habe nämlich gesehen, Jizzy 513, der ist auch so ein einer, der immer unterwegs war bei Rapper Mittwoch damals schon und auch so viel Freestyle-Sachen viel macht.
Hm.
Er ist irgendwo aufgetreten. Er hat gerappt gegen Keule 257, hat er jetzt ein Battle gemacht. Und war nicht viel los. Und er sagte, Battle Rap ist tot. Aber er wird trotzdem immer dabei bleiben. So, es geht leider keiner mehr zu den Events. Ja, er sagt, es geht keiner mehr zu den Events hin und so. Es ist absolut auf all-time low. Aber er sagt, er wird trotzdem die Fahne hochhalten für den Sport.
Aber das ist doch, bei welcher Liga weißt du nicht mehr?
Oh, dir, ich such's das mal raus.
Ist das ist auch aber so wieder ein Wahrnehmungsding, weil dieses andere Battle vor ein paar Wochen war ja noch in aller Munde. Und es ist halt undankbar, so ein Live-Battle zu machen, weil das so viel Arbeit ist. Und am
Future
Ende,
of Battle Rap, so heißt diese Liga.
Habe ich noch nie von gehört.
Ja, die, das ist auf jeden Fall, da gibt es immer viele Videos, aber halt schon auch kleine Crowd.
Ja. Es ist halt... undankbar, Battle Rap zu machen. Du gehst einmal hin,
aber es
arbeitest für ein Album, die, also schreibst da eine halbe Stunde Text oder eine Stunde, gehst einen Abend hin, bist da von oben bis unten beleidigt, jemand ist in deiner Facebook- oder Instagram-Chronik wirklich ganz bis zum Ende runtergescrollt und hat da jede kleinste Peinlichkeit herausgefunden und offenbart sie da vor dir.
Ja, aber ein Problem ist auch dabei, dass das Niveau, also es gab da ganz brillante Sternstunden auch schon, aber das durchschnittliche Niveau ist halt sehr niedrig. Ist
auch niedrig und die Sternstunden hielten sich meiner Meinung nach auch sehr in Grenzen. Also welche Sternstunden gab es? Lars Unlimited, wie er einmal gegen Drop Dynamic gebattelt hat. Ja. Cynic hatte bestimmt auch seine Momente, nee, Mann, aber hat er nicht.
Wer hatte dann seine Momente? Nee, Cynic. Aber das ist schlicht und dass er so eine Zeit lang irgendwie der Größte war und er jetzt nicht besonders gut war in dieser Disziplin, das sprach schon dafür. Ich glaube, es liegt, das Problem ist halt, die Leute wollen da nicht hingehen, weil sie halt zu hohes Risiko sehen, die Fallhöhe ist halt zu groß. Aber natürlich, wenn du dich krass, zum Beispiel der Lars auftritt, das ist wahrscheinlich für den auch so viel Arbeit gewesen wie ein Album schreiben, aber hat sich doch für ihn derbe gelohnt. So, es war über Jahre hinweg, so wird wahrscheinlich jetzt noch geklickt von Leuten, die das so geil finden, sich das nochmal reinzuziehen.
Ja, ist die Frage, was ihm das bringt dann im Endeffekt, ne? Außer das Standing, dass er quasi eine krasse Leistung in einem
für ihn ist eigentlich
unterrepräsentierten
für ihn Metier. Ist B2B eigentlich, lustigerweise. Er macht ja kein Endkundengeschäft. Ja. Er muss sich nur repräsentieren, dass er Aufträge bekommt, um Texte schreiben zu können.
Ja, es ist ein bisschen so, Lars Unlimited ist so, wie wenn so ein Sportler, so ein guter Sportler in einem Land, der jetzt, sag ich mal, in Deutschland, ein Skispringer aus Deutschland, ein durchschnittlicher Skispringer in Deutschland, kommt in irgendein Land, wo kein Schnee liegt und ist da dann der beste Skispringer. So, ja, so im übertragenen Sinne, würde ich sagen. Er ist so ein Rapper, klar, er wird immer, er hat Skills und er kann gut schreiben und bla bla bla, aber er ist irgendwie auch ein durchschnittlicher Rapper einfach, der dann aber in ein anderes Metier geht, wo halt nicht so gute Rapper sind. Und da kann er dann brillieren.
Wobei, ich würde ihn schon nicht als durchschnittlichen Rapper, ich würde sagen, er ist schon gut, weil er auch mit unglaublichen Passion das immer vorträgt und so.
Ja, er gibt sich schon Mühe.
Er gibt sich viel Mühe.
er ist schon irgendwie...
Und wenn du Shirin-Texte schreibst und Shindy-Texte und Bushido-Texte geschrieben hast und so...
Dann kann man gute Texte schreiben vielleicht.
Ja, aber er kann schon gute Texte schreiben.
Ja, wahrscheinlich. Er kann gut beim Texte schreiben helfen. Vielleicht. Können wir uns darauf einigen.
Ja.
Nee, ich weiß nicht. Ja, ich finde halt immer dieses zu sagen, oh ja, er ist so ein begnadeter Rapper und er ist so tolle Skills und so, dann frage ich mich halt immer so, wo sind die Songs, die mich halt berühren, so.
Ja.
Die hat er halt nicht.
Nee, die hat er nicht. Jetzt hat er mit Genetik einen Track gemacht. Leute, MC René, du erzählst hier, Rap ist tot und jetzt der maximale Rap-Nerd-Talk bei Fleischer und Glashaus. Hier lebt der Rap noch. Rap
lebt noch. Geil.
Ja, Mann.
Dann ab zum nächsten Thema.
Mhm. Obwohl, ich habe noch ein Thema zu Rap, was mir heute habe ich eine Nachricht gelesen bei NDR. Und zwar bin ich dann, als ich das gelesen habe, habe ich mich zurückerinnert an eine Orsons Punchline von Mackes. Wisst ihr, was lustig ist? Dass man Pirouetten macht, wenn man fahrende Busse tritt.
Ja.
Und das habe ich gehört damals irgend 15 Jahren auf dem Orsons Album oder sowas. Und das hatte sich irgendwie so bei mir reingebrannt, dass ich immer zum Beispiel... Eigentlich hatte ich die eher mit einer U-Bahn in Erinnerung, diese Zeile.
Mhm.
Und ich habe schon meistens, wenn ich dann irgendwie bei der Bahn stehe und dann fährt so die U-Bahn ein, habe ich immer so diese gewisse Neugier, mache ich jetzt wirklich eine Pirouette, wenn ich dagegen trete, so, ne?
Ja.
Weil es ist irgendwie bei mir immer im
Unterbewusstsein. Wer hat die Line bestimmt Plan B, oder?
Mackes.
Sicher?
Ja.
Okay.
Und habe ich heute nochmal nachgedacht. Ich hatte gedacht, das wäre eine Cars-Zeile. Ey, ich habe so gesucht, weil ich nicht mehr genau den Wortlaut und habe die ganze Zeit ChatGPT gefragt, ey, es gab da eine Cast-Zeile auf dem Orson-Song, er tritt gegen eine Bahn und dreht sich, irgendwie sowas. Irgendwann habe ich sie Gott sei Dank gefunden. Naja, auf jeden Fall jetzt gestern am Hamburger Hauptbahnhof, tragisches Ereignis, nach Erkenntnissen der Polizei trat der Mann gegen eine an Gleis 3 einfahrende S-Bahn, verlor das Gleichgewicht, stürzte zwischen Bahnsteinkante und fahrende S-Bahn und ist verstorben. Also, man sollte das nicht machen, besser, was Mackes versucht einem da
Rest in Peace.
Anzudrehen.
Nee, kann man nicht empfehlen.
Ja. Ja, ich werde das dann auch nicht mehr machen. Das ist vom Tisch für mich jetzt. Die Neugier ist auch besiegt damit.
Schön. Ja, korrekt von dem Typen, dass er das Experiment für dich übernommen hat.
Ja.
Hast du Donald Trumps letzten Fehltritt mitbekommen? Er hatte Besuch von dem Präsidenten von Liberia.
Und hat ihm Props für gutes Englisch gegeben.
Und hat ihm gesagt, er spricht gutes Englisch. Ja, Liberia liegt in Westafrika und die Amtssprache ist Englisch.
Ja. Das ist schon hart, ne?
Donald Trump hat ihn dann auch gefragt, wo hast du das gelernt, dieses Englisch? Er hat gesagt, in Liberia habe ich es gelernt.
Ja, Mann, das ist auch schon rassistisch eigentlich, durch diese unglaubliche Ignoranz, sich da...
Auf jeden Fall.
Ja, Mann. Krass.
Ist auch die einzige Amtssprache in Liberia, habe ich nachgeguckt.
Digga, harter Gibt Shit.
Keine andere.
Harter Tobak. Krass. Ich bin nächste Woche in der Republik Moldau, dort ist die Amtssprache Rumänisch.
Hat man auch selten außerhalb Rumäniens, würde ich vermuten.
Außer dort halt wahrscheinlich. Ist überraschend ähnlich mit Italienisch, Spanisch und so. Die rumänische Sprache. Gefällt mir sehr gut.
Ja. Und hast du irgendwelche speziellen Pläne?
Gucken wir das da an, den Bums. Ob da alles mit Recht und Ordnung vonstatten geht.
Ja.
Und wenn ich mich dessen vergewissert habe, werde ich wieder abreisen.
Ja, das klingt doch gut.
Deswegen, wie gesagt, nächste Woche setzen wir aus, ne? Aber wir sind danach wieder zurück, macht euch keine Sorgen.
Könnt ihr euch gerne nochmal eine alte Folge anhören oder mehrere.
Werdet ihr ja ohnehin machen.
Es gibt nämlich ganz hervorragende.
Schon über 100. Wie viel haben wir? Heute ist
140, glaube ich, 140.
Großes Jubiläum.
Oder 141 oder so. Bald kommt Staffel 4. Bald kommt Staffel 4. Stimmt,
alle 50 machen wir eine neue Staffel, ne? Da müssen wir wieder mal was ganz Besonderes überlegen, wie für jeden Staffelstart.
Ja, es hatte mich auch gewundert, dass Lanz und Precht schon 200 Folgen haben und wir noch nicht. Sind sie schneller als wir irgendwie. Oder haben früher angefangen wahrscheinlich auch.
Ja, unser Ziel muss es sein, die zu überholen.
Ja, deswegen ruhen wir uns nächste Woche erstmal aus.
Genau. Und ab da drei Folgen die Woche danach.
Yes. Alles klar. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Fick das Lektorat. Fick den deutschen Staat. Man wird hier zensiert, nur wenn man seine Meinung sagt. Fick das Lektorat. Fick die Politik, weil sie uns so klein halten wollen wie ein Kolibri.